Auf die Frage eines Lehrers, was Ernte bedeutet, hat ein Junge gesagt, es ist eine Zigarettenmarke. Und man kann den Kindern das auch nicht mal übel nehmen. Wenn man keinen Bezug hat zu dem ganzen Vorgehen von der Saat und Ernte, dann haben wir das eben jetzt von den Lebensumständen so, dass wir da weniger Bezug zu haben, einige mehr, die anderen weniger. Aber das ewige Gesetz Gottes von der Saat und Ernte, das bleibt deswegen unverändert, es bleibt bestehen, es hat seine Gesetzmäßigkeit und wird auch so sein, sagt uns das Wort Gottes, solange es nicht eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Heute wollen wir uns auch mit einem Bibelwort befassen, das auch so ein ewiges Gesetz Gottes bedeutet, solange diese Erde steht. Nur insofern ist das ein ewiges Gesetz. Es ist gebunden an dem Zeitalter unserer Erde. Wir lesen uns ein Bibelwort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Als Grundgedanke aus diesem Wort wollen wir nicht alles betrachten, weil das auch ja sehr umfassend ist, das ist ja so fast das ganze Lebensprogramm von uns Menschen. Aber so seinem Kern hat das die folgende Aussage. Und darüber will ich diese Predigt auch mehr auf diesen Gedanken das Augenlicht werfen, darauf mehr aufbauen, dass Gott der Grund ist für das irdische Leben. Einerseits sehr selbstverständlich und ja auch gar nicht so vielleicht, was wir dahinter fragen. Aber wir werden uns Gedanken machen, was geschieht, wenn wir das aus unserer lebensbewussten Haltung oder aus dem Bewusstsein unseres Lebens das rausnehmen, dass eigentlich Gott der Grund ist, warum es irdisches Leben gibt. Und somit will ich mit dieser Predigt das auch nochmal betonen, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht, es steht unter Gottes Schutz und deswegen schützen wir Leben. Es ist wertvoll, weil Gott es gegeben hat, weil Gott der Grund ist für das irdische Leben. Und es ist auch für uns hat das eine Bedeutung, ob wir diesen Grundsatz in unserem Herzen tragen, ihm wachhalten und davon oder darauf auch viele Entscheidungen im Leben treffen, wie wir die darauf aufbauen. Das Leben auf dieser Erde ist ein göttlicher Auftrag für jeden von uns Menschen. Sicher sehen wir in diesem Bibelwort auch schon eine große Herausforderung, finde ich. Denn hier sind zwei Aufgaben gegeben, was der Mensch hat. Er soll den Garten, und es waren noch paradiesische Verhältnisse, von denen wir hier lesen. Er soll den Garten einerseits bewahren und andererseits soll er den bebauen. Und die Herausforderung, glaube ich, wird uns dann bewusst, wenn wir da mehr uns reindenken in diese Aufgabe. Wenn man jetzt etwas bebaut, dann verändert man und bewahrt nicht mehr. Wenn man jetzt aber nur bewahrt, kann man nichts bauen. Und somit ist der Mensch in eine Aufgabe, in eine Herausforderung gestellt, in der er abwägen wird, in der er Entscheidungen treffen wird, in der er im gewissen Sinne auch ein Gleichgewicht halten wird oder sollte. Und das ist gerade für uns Menschen oft eine große Aufgabe, eine große Herausforderung. Wenn wer bewahrt, der kann schlecht bebauen, auch wenn wir nicht Landwirte sind, dann werden wir an diesem Bebauen und Bewahren in unsere ganze Lebensgestaltung genauso teilnehmen, weil wir werden immer im gewissen Sinne sind wir alle ein Teil von dem Leben auf dieser Erde. Die Bibel spricht so gegensätzlich, wie wir das hier gelesen haben, ja auch von dem ganzen Wert des irdischen Lebens. Das Leben auf dieser Erde ist einerseits nach Gottes Willen, es ist sein Vorhaben, es hat er gemacht. Und wenn es je einen Menschen hier auf dieser Erde gibt, dann ist jeder Mensch, der auf der Erde lebt, hier nach dem Willen Gottes. Und das ist wichtig für uns, weil in einzelnen Fällen werden wir das vielleicht in Frage stellen wollen. Wenn man über Krankheiten spricht, wenn man über unerwartete Schwangerschaften spricht, was auch immer. Wenn wir diesen Grundsatz verlassen, dann werden wir orientierungslos in all diesen Fragen. Bleiben wir auf diesem Grundsatz, dass Gott, der Herr, setzt Menschen ein auf diese Erde, damit er hier lebt. Dann haben wir eine Orientierung, dann haben wir eine Hilfe, dann brauchen wir über die grundsätzlichen Fragen uns nicht Gedanken machen, und das gibt eine ganz andere Ausrichtung für unser Leben, für unsere Haltung, wie wir andere Menschen sehen, wie wir andere Menschen begegnen. Ist das immer für mich ein Gegenüber, das Gott wollte? Ja. Und dementsprechend werde ich euch die Menschen auch begegnen. Sie schätzen oder auch nicht. Du machst fröhlich alles, was da lebt, im Osten und im Westen. So sagt uns Psalm 65. Gleichzeitig ist das Leben hier auf dieser Erde etwas, sagt die Bibel uns, was wir Menschen nicht festhalten sollen. Wer weiß, was dem Menschen nützlich ist in den eitlen Tagen seines Lebens, so formuliert es das Buch des Predigers. Somit, wenn wir zu den einzelnen Aussagen der Heiligen Schrift kommen, dann werden wir merken, es gibt für unser Verstand etliche Mal sogar fast gegensätzliche Aussagen. Und das ist ja gerade, was wir schon in dem Auftrag des Menschen gesehen haben. Bebauen und bewahren, fast als ob es Gegensätze sind, und beides gleichzeitig soll aber gelebt werden, diesem Auftrag nachzukommen. Es gibt viele Beispiele für so, wir würden vielleicht sogar sagen, kontroverse Gedanken in der Bibel, welche nur in der Ergänzung, in dem Ganzen, das Bild geben und uns eine Hilfe geben, damit wir nicht orientierungslos durch unser Leben gehen. Wir nehmen nur den Gedanken der Heiligen Schrift, an dem ja auch viele Menschen schon gestolpert sind, dass Jesus gleichzeitig ganz Gott ist und ganz Mensch ist. Es ist für den menschlichen Verstand nicht zu erfassen, wenn wir das gleichzeitig machen wollen. Wir kennen aber von den Handlungen, von den Worten, die Jesus spricht, von den Taten, die er tut, ihn sehr eindeutig einordnen zu Gott. Das andere Mal kennen wir von seinen Taten und Worten und Handlungen ihm sehr zu uns Menschen einordnen. Zum Beispiel, dass er stirbt. Es ist nicht eine göttliche Eigenschaft, es ist eine menschliche Eigenschaft. Wollen wir das aber zusammenfassen, wollen wir das ganze Bild haben, dann ist es fast so wie hier. Da müssen wir beides stehen lassen, an beiden Aufgaben uns dran wagen und beide Aufgaben nachgehen. Und dann ergibt sich das Göttliche, die göttliche Vollkommenheit. Aber für uns Menschen ist das oft, glaube ich, etwas, wo wir drüber stolpern. Wir hängen uns an eine Wahrheit dran und sagen, wenn diese Wahrheit wahr ist, dann kann die andere nicht gleichzeitig wahr sein. Und genauso ist es aber. Und ich glaube, wir werden das auch verstehen, warum. Wenn wir in menschlichen Worten, mit einem begrenzten menschlichen Verstand Göttliches erfassen wollen, dann werden wir wahrscheinlich sehr oft an solche Punkte kommen. Gehen wir da aber so dran, dass wir die Wahrheit, die wir jetzt gerade behandeln, ganz in der vollen Offenheit, wie sie uns anspricht, sie auch so annehmen und dann die andere Wahrheit, dann werden wir zu einem göttlichen Bild kommen. So stolpern wir oft über solche Lehren wie, ist das Heil und die Rettung des Menschen vorherbestimmt oder trägt seine Eigenverantwortung hier das eigentliche Entscheidende dazu bei? Gericht und Gnade, die Liebe Gottes und der Zorn Gottes, es sind alles Themen, die in ihren einzelnen Aussagen so gegensätzlich klingen wie vielleicht hier schon unsere Hauptaufgabe des Lebens. All diese Themen werden in der Bibel von einer, mehrere, zwei oder auch viel mehr Seiten beleuchtet. Und wir können sie wirklich nur nacheinander denken und dann im Zusammenhang zusammenfassen. Was will ich damit sagen? Es ist wichtig, dass wir bei unseren ganzen geistlichen Streitigkeiten, die wir ja auch zurecht führen, weil so sagt die Bibel uns das, so kommt doch die göttliche Wahrheit zum Tragen, zum Vorschein. Sollen wir das immer bedenken? Das ist alles menschlich begrenzt. Ich kann die göttliche Wahrheit ja nur so auffassen. Und wenn wir das mehr bedenken würden, dass nur Gott allein, und wenn er das Göttliche, das Ewige in menschliche Worte fasst, dann kommt das bei uns immer so häppchenweise an, weil wir das Ganze auf einmal ja gar nicht so erfassen können. Das letzte Jahrhundert hatte viele Entdeckungen. Es wurden in der ganzen Erforschung der Materie, in der Physik, sehr viele Entdeckungen gemacht. Heute brauchen wir uns darüber nicht Gedanken machen, das funktioniert einfach. Wir brauchen das Licht nicht erfinden. Wir haben das letzte Mal mal so ein Experiment gemacht. Wenn wir das jetzt alles nicht hätten und das mal schaffen sollten, da würden wir gar nicht so richtig wissen, wo fangen wir da an. Wir kennen uns ja da gar nicht aus. Wir nutzen ja nur das Wissen von früher. Und in diesen Entdeckungen kamen die Menschen auch auf einmal zu dem, wie man meinte, dem kleinsten Teil, woraus die materielle Welt besteht. Und das nannte man Atom. Dann forschte man weiter und dann merkte man, auch das ist noch nicht das Kleinste. Das besteht auch noch aus anderen Teilchen. Und diese Teilchen aus dem Kern und alles, was dann dazugehört, hat man angefangen zu messen. Und bei einem Messergebnis hatte das Eigenschaften, als ob sich diese ganze Energie als eine Welle verbreitete. Und bei der anderen Messung war das eine geballte Energie, die sich nicht als Welle verbreitete. Man nennt das Teilchenenergie, als eine Elementarteilchenenergie. Man hat gestritten darüber, was ist das jetzt? Was ist das für eine Energie? Wie verbreitet die sich? Und 1927 hat ein dänischer Wissenschaftler Niels Bohr einen Begriff eingeführt in die Physik. Und er hat das damals als komplementäres Denken genannt. Davon kommt auch heute unser Wort Komplement. Das heißt, es etwas vervollständigen. Dass sich etwas vervollständigt. Mit diesem Begriff wollte er, dass gerade dieser Streit in der Wissenschaft aufhören sollte. Und mit der Zeit hat man das wirklich durch die Forschungen nachgewiesen, dass es beides wahr ist. Dass diese Elektronen als Elementarteilchen beide Eigenschaften haben, was man eigentlich dachte in der Physik gar nicht möglich ist. Dass es nicht geht. Dass es aber Welleneigenschaften hat, als Energieträger auch Teilcheneigenschaften hat, dass sich nicht als eine Welle verbreitet, sondern nur immer punktuell auf eine Stelle ist. Und somit hat er einen Begriff reingebracht in diese wissenschaftliche Umgangssprache als komplementäres Denken, also als Denken, dass wo sich eins das andere ergänzt, einzeln genommen sind es Widersprüche, aber nur in dem Zusammenhang ergibt es das richtige Bild von diesem einen bestimmten physikalischen Prozess. Und das ist, was wir in dem christlichen Glauben, das hat der Thomas Schirmacher sehr in einigen Werken sehr stark betont und gesagt, leider gibt es für diesen Begriff, für diesen kompliziertes Wort, komplementär kein besseres. Sonst sollten wir das einführen, gerade wenn wir das im Glauben verwenden, weil er findet, dass dieses gleiche Prinzip ein ganz wichtiges ist. Damit wir die Schöpfung verstehen, damit wir uns Menschen verstehen und viele biblische Aussagen, von denen wir sonst sagen würden, nehmen wir das eine, dann werden wir das Ganze nicht mehr erfassen können. Wir nehmen nur zum Beispiel die Taufe. Ist die Wassertaufe heilsnotwendig, fragen wir dann. Und dann erwarten wir von denen, die sich jetzt taufen lassen, dass die sagen nein. Und wenn wir dann fragen, warum machst du das dann? Dann wissen wir es wieder nicht. Ist es dann doch wichtig oder nicht? Und so gibt es viele Fragen. Das hilft uns aber, wenn wir die Aussage nicht gegeneinander ausspielen, sagen, das ist dann doch die größere, sondern es ist ein gesamtes Bild. Das ist wirklich richtig, dass eine Handlung an einem Menschen, so wie die Taufe, einen Menschen nicht retten kann. Aber ich würde das heute nicht mehr so einfach sagen, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Ich kann das nicht mehr sagen. Weil die Bibel das so eindeutig sagt, taufet sie. Wie sollen wir das dann als unwichtig erklären? Und gleichzeitig können wir das deutlich sagen, dass der Weg zum Heil durch den Glauben geht. Durch Jesus seine Handlung am Menschen. Und diese Wahrheiten, dass wir die, so wie wir das hier jetzt lesen, dass nicht die Unlogik, sondern die Begrenztheit des Menschen sorgt dafür, dass der Mensch gerade auch im Bereich der biblischen Offenbarung und der Lehre von Gott, der Theologie, auf diese komplementäre, sich vervollständigende Aussagen angewiesen ist. Es ist nicht, weil das unlogisch ist, sondern wir Menschen sind begrenzt. Wir können das gar nicht anders. Wir können nur immer eins erfassen. Und deswegen ist es auch oft so unnötig, dass wir uns in einige Streitigkeiten begeben, weil sie das immer nur eine Seite von dem Ganzen beleuchten. Die frühe Kirche. Und dann sprechen wir in der biblischen Geschichte, in der Kirchengeschichte von den Konzilen. Die haben das schon damals sehr deutlich als so genauso verfasst. Und das ist sehr erstaunlich. Das hat Gott, so nehmen wir das an, darüber gewacht, dass damit die biblische Lehre dadurch zum Tragen kommt. Dass Gott dreieinig ist und Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und dass der Heilige Geist Gott ist und dass Jesus Gott ist und dass der Vater Gott ist. Und wenn wir aber fragen, wie viele Götter haben wir, da sagen wir einen. Ist das schwierig? Vom menschlichen Verstand schon. Aber das ist gerade das, was wir hier auch lesen. In unserem Hauptauftrag als Menschen sollen wir, sind wir erstmal in diese Welt gesetzt von Gott. Und hier sollen wir auch eine zweifache Aufgabe erledigen. Auch dann, Geschwister, wenn wir hier jetzt uns zu sehr auf die Aufgabe des Menschen unsere Gedanken lenken und nicht von dem, dass Gott Menschen hier einsetzt, dann kommt doch ein ganzer Staat dazu, dass er sagt, kranke und behinderte Menschen brauchen wir nicht mehr. Warum kommt ein Mensch dazu, zu diesem großen Wahnsinn? Weil er nicht mehr denkt, dass Gott Menschen in diese Welt setzt. Sondern wir können das steuern, lenken und alles bestimmen. Und deswegen sind grundsätzliche biblische Aussagen über unser Leben ganz wichtig. Auch für unsere Entscheidungen in unserem Lebensweg, beruflich, ist das so befreiend, in eine Welt zu leben, in der ich nicht alles bestimme und doch eine Freiheit habe, Entscheidungen zu treffen. Warum hat der reiche Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt, so tragisch geändert? Von seiner Aufgabe her hat er beides gemacht. Zumindest wird von dem Bebauen, das hat er reichlich gemacht. Er hat gute Erde eingefahren. Er hat ja auch nichts viel anders gemacht, als der Josef damals gemacht hatte. Der hatte ja auch nur große Speicher gebaut und die gefüllt. Und das hat der reiche Mann auch gemacht. Warum ist sein Leben dann so anders, so in der Tragödie geändert? Weil er nicht von Gott ausgegangen ist. Er hat den Grundsatz nicht gehabt, dass er auf dieser Welt hier lebt und dass es Gottes Wille ist, dass er lebt und an Gott habe ich auch meine Gedanken, meine Ziele, meine Ausrichtung zu richten. Erstmal bin ich hier nach seinem Willen. Ein jugendliches Mädchen, das ist jetzt unsere Zeit, ist ein Jahr in Südamerika, ist da in einem Camp mit armen Kindern. Sie geht in diese Aufgabe voll auf. Es erfüllt ihr Leben so tief und sehr, dass sie ihr sehr schwer fällt, nach einem Jahr wieder zurückzufahren. Aber sie fährt nach Hause, kommt hier wieder in unsere Mitte, kommt hier wieder in unseren Kreisen, in ihren Freundeskreis und hört auf einmal, hier wird gesprochen von Häuser bauen, von Schaffen, Machen, Kaufen. Und das ist für sie alles so fremd geworden. Sie hat damit nichts zu tun gehabt, ein ganzes Jahr. In eine sinnvolle Aufgabe aufgegangen und hier auf einmal ein voll irdisches Leben. Und die Vorstellung von diesem jugendlichen Mädchen, dass sie auch wieder in diesem Bereich ihr Leben lenkt, ihr Leben sich dann vollzieht, fällt ihr schwer. Das will sie nicht. Sie findet, dass das andere ihr Leben erfüllte, mit Sinn füllte. Aber das, was sie hier jetzt in dem Alltagsleben ihre Freunde erlebt, ist für sie sehr befremdet. Da kann sie sich nicht vorstellen, dass das ihr Leben ausmachen sollte. Aber ich frage mich, liebe Geschwister, ist das wirklich so? Ist die Aufgabe, wo scheitert das? Wo ist der Wendepunkt, dass eine alltägliche Aufgabe einer Mutter, eines Arbeiters am Fließband oder auch eines Arbeiters oder einer Arbeiterin in der Pflege oder wo man auch ist, warum meinen wir, dass irgendeine Aufgabe eine sinnvolle ist und die andere nicht so sinnvoll ist? Ich glaube, es hat etwas mit dem Grundsatz zu tun, dass wir von dem Weg denken und dann gehen wir vielleicht wirklich unser Lebensweg, ohne dass wir dem damit verbinden, erstmal mit dem Grundsatz, und Gott, der Herr, setzte den Menschen in diese Welt, dich und mich. Und das macht unser Leben sinnvoll. Wenn wir das mit ihm verbinden, mit dem Auftrag Gottes in dieser Welt und das nicht so sehr an die einzelne Aufgabe binden, denn ich bin mir überzeugt und ich habe eine Zeitschrift zu Hause von Menschen, das ist keine christliche Zeitschrift, das ist eine Geo-Zeitschrift mit ungefähr 25, 30 Zeugnissen von Menschen. Und da ist nur ein Gläubiger dabei, die von einem sinnvollen Leben berichten. Und das ist immer an die Aufgabe gebunden. Ich will damit nur sagen, sinnvolle Aufgaben kann fast jeder Mensch sich suchen. Aber wird er dem Auftrag Gottes deswegen nachkommen? Ist das der Auftrag Gottes für mein Leben? Verbinde ich meine Aufgabe hier auf dieser Welt zu leben mit dem göttlichen Auftrag? Und deswegen ist der Grundsatz, zu dem mein Herz schlägt, gerade in diesen zentralen Aussagen, da beginnt das alles, da fangen wir uns an zu orientieren. Und dann ist das vielleicht nicht immer nur eine Aufgabe, wo sowieso ein Mensch eine Erfüllung findet. Auch Umweltschützer finden volle Erfüllung dafür, dass sie sich dafür einsetzen, dass da kein Kohlenabbau gemacht wird, sondern Bäume gepflanzt werden. Und es gehört ja auch zu einer wichtigen Aufgabe in diesem Leben. Nur der göttliche Auftrag geht verloren bei uns Menschen, wenn wir Gott nicht mehr an der Quelle unseres Lebens gesehen haben, wenn wir sagen können, lieber Vater, dass es diesen Tag gibt, das ist dein heiliger Wille. Und den will ich durchleben in deinem Auftrag, was es immer auch ist. Als die Pharisäer Jesus mit Fragen bedrängten, dann hat er das auch mal gemacht. Jesus hat die Menschen auch Fragen gestellt. Und er hat die Pharisäer gefragt, ob die Taufe von Johannes vom Himmel ist oder von den Menschen. Und sie haben, um nichts Falsches zu sagen, gesagt, wir wissen es nicht. Ich glaube, wir sollen das nicht immer so machen im Leben. Wir sollen nicht immer diese Auswege suchen, dass wir uns solche wichtige Lebensfragen, vor die wir uns mal stellen, dass wir nicht immer mit dem, ich weiß es nicht, antworten. Damit scheinbar nehmen wir uns ganz aus der Verantwortung raus, etwas Falsches zu sagen, wenn wir über den Wert des irdischen Lebens nachdenken. Dann wollen wir das als Ganzes sehen. Das heißt, wer ist der Herr über das Leben? Und wie leben wir? Geschwister, das ist so hilfreich. Deswegen, dann hat Krankheit, dann hat Unvollkommenheit des Menschen, ob es behinderte Menschen sind, ob jemand alt geworden ist und gar nicht mehr kann, das Leben des Menschen hat einen Sinn in dem Schöpfer. Das ist der erste Grundgedanke. Und dann erst danach in unsere Aufgabe. Wir können jetzt weitermachen. Das ist ja unser Bibelwort, von dem wir ausgegangen sind. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Das ist eigentlich Grund genug, warum wir das Leben an sich hier auf dieser Welt, auf dieser Erde, auch in der gefallenen Erde, ist hier meines Verständnisses nach hat der Teufel gelogen, als er Jesus sagte, das gehört alles mir. Kein Sandkorn ist eine Schöpfung vom Bösen. Der hat nichts gemacht auf dieser Welt. Es ist eine Gedanke Gottes, es ist eine Schöpfungshand Gottes und in seine Welt leben wir. Ja, die ist unvollkommen. Hier ist Sünde. Hier herrscht das Gesetz der Sünde. Und nicht immer Gerechtigkeit siegt hier. Das stimmt alles. Und deswegen können wir so einen Paulus ja auch verstehen, wenn er auf einmal sagt, ich habe so Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre. Kennen wir das? Klar, kennen wir diese Momente. Wir wissen, dass auch das zu unserem Leben gehört. Dass der Jakob, von dem wir lesen, irgendwann lebensmüde war und sich nur noch sehnte, in die ewige Heimat zu gehen. Aber Geschwister, das ist alles nur begrenzt möglich, wenn wir uns dazu sehr in diesen Bereich nur reinsehnen. Und nicht so wie der Paulus zurückkommen und sagen, aber hier zu bleiben ist besser wegen euch und ich werde hier bleiben. Geschwister, es ist wichtig, dass wir Ja sagen zu Gott, zu seinem Weg, zu seiner Zeit, zu dem Leben, was er uns schenkt auf dieser Welt. Jesus hat meines Erachtens das irdische Leben des Menschen dadurch, dass er tote Menschen auferweckte, sehr aufgewertet. Damit wollte er uns doch sagen, es ist so wertvoll, das Leben eines Menschen, dass er vom Toten wieder einen in dieses Leben reinführt, hier in dieser Welt. Natürlich, nur so lange, wie wir hier leben. Natürlich ist unsere Heimat droben. Und natürlich verstehen wir das, wenn es heißt, sind nicht nach dem, was auf Erden ist. Aber Geschwister, sind das wirklich Worte, die den Wert des irdischen Lebens vernichten? Nein. Diese Worte vernichten nicht das irdische Leben. Die sind auch nicht, um das zu entwerten, sondern um die Ausrichtung in diesem Leben, uns auf die Ewigkeit zu lenken. Aber nicht, um das Leben hier als wertlos, als sinnlos, als unbedeutend vielleicht zu betrachten. Gott hat den Menschen die verantwortungsvolle Aufgabe gegeben, diese Welt zu gestalten und auf sie aufzupassen. Auch wenn wir keine landwirtschaftlichen Bauer sind, dann ist es doch für uns grundsätzlich, und das ist mein Wort an uns alle, dass wir das Leben hier auf dieser Welt mehr schätzen, weil es einen göttlichen Ursprung hat, weil es von Gott kommt. Und das ist auch der letzte Satz. Die Bibel verneint nicht das irdische Leben, sondern nur das gottlose Leben in dieser Welt. Und hier wollen wir uns einfach zurückbesinnen. Und etliche Mal hilft so ein Grundsatz, den wir in dem Wort gelesen haben. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und das gilt dir, das gilt mir. Das sind wir Menschen. Und das ist der göttliche Auftrag. Wir wollen ihm mehr vertrauen, dass er das gut macht mit uns. Amen.